Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Es gibt ja den guten alten Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das gilt in der Weltpolitik allemal, immer wieder sieht man das, aber vielleicht ja auch im Welthandel, sprich, naja, beim Exportieren. Und viele Mittelständler fragen sich gerade, ob die USA noch ein guter Markt sind, ob man China eventuell ein bisschen de-risking betreiben muss und sucht nach neuen Märkten. Südamerika kann attraktiv sein, wenn man sich dort auskennt. Das tut mein heutiger Gast und erklärt, für wen die Regionen dort was sein könnten, was es zu beachten gilt und, naja, wo man auch clever sein muss. Sein Name ist Philipp Klose, er ist Managing Partner Südamerika bei der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödel und Partner. Hallo Herr Klose, ich grüße Sie.
Ja, prima. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Also Mercosur, nur noch mal für die, ich glaube, die meisten wissen es, aber großes Freihandelszone beschlossen, EU und die südamerikanischen Mercosur-Staaten, eben Ende des vergangenen Jahres war das. Was, naja, bedeutet dieses Abkommen für deutsche Unternehmen? Welche Vorteile sind dabei zu erwarten?
Ich sage mal einen Schritt zurück. Sie haben ja gesagt, das wissen die meisten. Wir haben den Eindruck, bis auf die Lateinamerika-Kenner haben das viele noch gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja unglaublich eigentlich in dem heutigen, sagen wir mal, Weltgefüge, in der geopolitischen Spannungsfeld, das wir haben hier, ja, wo Trump, wie gesagt, ich sage mal, der Trump, Nomen ist oben, ja. Trump kommt ja von Trump, ja, und das beides würde passen, Trompete oder Trumpet, der haut natürlich immer einen raus mit seinen Androhungen und da muss die Welt aufwachen. Und da ist die Welt ja aufgewacht. Das Ganze ist ja, ich sag mal, entstanden, oder es gibt es ja schon seit über Jahrzehnten die Verhandlungen, ja, und auch die Überlegungen, ne, dass man die größte westliche Freihandelszone schafft mit, ja, je nach Schätzung, keiner weiß das genau, 733 bis 750 Millionen Konsumenten, sage ich mal. Ne? Das ist also ein Riesenschiff, ja, EU und Mercosur-Raum, wie gesagt. Das haben viele nicht im Schirm, weil das so alt eingefahrene Denkmuster sind. Ne? Man hat immer USA, China, ne, und dann vielleicht noch Asien und dann vielleicht noch Middle East und ne, seit Russland weg ist, muss man ja auch die BRIC ein bisschen umbedenken, ja, also und solche Sachen. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, haben die Leute das noch nicht begriffen, dass das dieses Jahr passiert. Da kommen wir ja noch zu, ne, dass das ein konkretes Thema wird jetzt, ja.
Inwiefern denn? Also was verändert sich jetzt in 25? Wie spüren Unternehmen sozusagen auch diese Freihandelszone konkret?
Es ist ja so, die deutschen Unternehmer müssen sich, oder Deutschland insgesamt makroökonomisch und die deutschen Unternehmer mikroökonomisch, müssen sich Gedanken machen, wo gehen in der Zukunft meine Kapitalflüsse und auch meine Gehirnflüsse, also auch Talentmarkt und solche Sachen hin und wo und wie löse ich die größten Herausforderungen? Ich sage mal Energiewende, ne? Hohe Energiekosten, ich sage mal all die Zugang zu seltenen Erden und Ressourcen und solchen Themen, wo kriege ich das denn hin in der Zukunft, wenn nicht von den traditionellen Märkten, die jetzt alle verschlossen werden. Ja? Das heißt, diese Themen, genau diese Themen, kann unsere Region Südamerika bieten, insbesondere im Mercosur-Raum. Ne? Und genau, das muss jetzt ein Umdenken erfolgen. Und da pushen wir ein bisschen, dass das, wir Rödel und Partner vielleicht nochmal ganz dazu verstehen, ist ein bisschen als der Wegweiser für den Mittelstand. Ne? Das ist ein bisschen unser Anspruch. Ne? Genau, und das, deshalb sind wir auch hier. Ne?
Wer sind eigentlich genau die Mercosur-Staaten und welche Vorteile bieten sich im Zweifel durch das Abkommen auch für deutsche Unternehmen?
Wenn wir Mercosur sprechen, sprechen wir rund 270 Millionen Konsumenten. Wie gesagt, nach jeder Schätzung. Davon sind der Gros, 220 je nach Schätzung, sind in Brasilien. Dann sind vielleicht nochmal 50 in Argentinien. Und da kommen 7 Millionen in Paraguay. Ja? Der Kollege sagte mal, der paraguayanische Kollege mit dem sagte mal, Paraguay ist größer von der Fläche wie Deutschland, aber hat noch 7 Millionen Einwohner, deshalb gibt es ganz viel Land zu kaufen, also das ist immer der Spruch von ihm. Und dann Uruguay ist so das kleine, feine Land, so die Schweiz der Region mit 3 Millionen Einwohnern. Ja? Also als interessant als Holdingstandort. Aber kurzum, diese ganze Region, ja, schließt sich zusammen mit der EU zu einer Freihandelsabkommen. Über 90% der Produkte auf beiden Seiten, ja, werden importsteuerfrei. oder Zollabgaben frei, oder Zolltarife werden, Trump hat es mal, Zolltarife werden runtergefahren.
Welche Unternehmen sind denn da sozusagen besonders in Ihrem Fokus? Also für wen ist das ganz besonders was, in Südamerika zu investieren oder das als Absatzkanal, Absatzland, Markt, das Wort habe ich gesucht, zu eröffnen?
Die klassische Made in Germany Industrie, ne? Sprich Manufacturing Distribution, ne? Also VDMA-Mandate, ne? Maschinen- und Anlagenbauer, ne? Automotive, diese ganzen Industrie wurde heute, so ähnlich wie das bei Trump jetzt geplant ist, zwischen 15 und 40%, ne, Zolltarif besteuert. Das ist ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil. Konkret zu wem? Unternehmen zum Beispiel aus China, die können schon nach heute schon in den Markt Freihandel betreiben. Das ist genau dieser Wettbewerbsnachteil, wird runtergefahren systematisch, über Phasen natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, das geht über ein paar Jahre. Ne? Und dann ist da eben ein klarer Wettbewerbsvorteil für die deutschen Unternehmen, die heute schon zum Beispiel erfolgreich sind, die können da jetzt noch erfolgreicher werden, ne? Indem sie sich den Zolltarif sparen. Ne? Also habe ich mal ganz, ganz simpel gesprochen, ist das die große Chance für den klassischen deutschen Mittelstand, Manufacturing Distribution, Maschinenanlagenbau, sage ich jetzt mal, und ich sage Automotive und natürlich alle diese neuen Branchen, ne? Also immer erneuerbare Energien, ja, und andere Themen werden da die Gewinner sein.
Fokussieren wir uns vielleicht auf Brasilien ganz kurz, weil es ist der mit Abstand größte Markt, Mercosur, aber auch kein einfacher, glaube ich. Und wahrscheinlich braucht man auch als Unternehmen einen langen Atem. Aber wie fängt man denn an, wenn man in diesen Markt eintreten will? Fangen wir mal vielleicht so rum an.
Brasilien ist hochkomplex im Steuerrecht, vor allem im indirekten Steuerrecht, also die Mehrwertsteuern. Also da gibt es einen Fiskalkrieg, einen Guerra Fiscal zwischen Kommunal, Bundesland und föderaler Ebene. Ja? Und das geht dann Steuern auf Steuern, Bundesstaaten übergreifend, das kennt man ein bisschen aus den USA, aber noch komplexer und das ist ein riesen Verwaltungsaufwand und vor allem eine Steuerquote, die erstmal geprüft werden muss, Herr Giersch. Wie sieht das denn aus überhaupt nach Steuern? Ihr Produkt. Können Sie, sind Sie überhaupt wettbewerbsfähig? Und das ist das erste Schritt. Also, um Ihre Frage zu beantworten, der erste Schritt ist, ein Steuermodell zu machen. Mal gucken konkret auf Ihr Produkt, auch Zolltarifnummer und so weiter, weil Sie importieren müssen, ja. Konkret auf Ihr Produkt, Herr Giersch, was bedeutet das nach Steuern, die Kosten? Und ist das dann, Wettbewerbsanalyse, überhaupt eine horizontal, ne, mit anderen vergleichbaren Produkten, die der Markt natürlich gibt, ne? Ist das wettbewerbsfähig? Das ist die zentrale Frage. Und wenn das nicht mit Ja beantwortet, brauchen wir gar nicht weitergehen mit Unternehmensgründung und alles. Und das machen wir auch seriös. Da haben wir zum Beispiel herausgefunden, das wäre nicht wettbewerbsfähig. Das ist ein Mandant der Gruppe geworden, aber in Brasilien nicht. Ja, schade für uns, ja. Aber fair. Na, wir sind halt auch wirklich der Wegweiser und sagen hier, sorry, das ist für euch kein Markt. Ja. Brasilien hat 10-mal so viel Aufwand. Einsamer Weltmeister. Das ist irre, das ist eine andere Liga. Also noch, wir reden über Nummern, die Richtung 2000 gehen. Ja? Also das ist ein Riesenaufwand. Und da brauchen Sie natürlich, wenn Sie klein sind, Outsource, BPO, nennt sich das Business Process Outsourcing, Partner, die so eine Buchhaltung übernehmen, die das natürlich mit mehr Manpower effizient und systembasiert lösen können. Ja? Und dann haben Sie dann die Kosten halt nicht direkt so reinschlagen, deshalb können Sie es dann schaffen am Anfang. Und wenn Sie groß genug sind, überspringen Sie die Kosten mit einem hohen Absatzmarkt.
Was zeichnet diesen Absatzmarkt und auch die Mentalität der Menschen vor Ort aus, dass sie auch immer wieder erklären müssen, den deutschen Unternehmen, ihren Mandanten, wo die vielleicht auch sich darauf einstellen müssen?
Brasilien ist de facto, Herr Giersch, eine der konsumfreundlichsten Gesellschaften. Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Es ist nie Top 3 in der Welt, was wie sagt man, ökonomische Leistung angeht. Ja? Ist ja immer dann so Top 10 oder gerade mal so kratzt so, also G20. Ne? So, ne? Aber in allen großen Konsumgüterbereichen ist es Top 3 bis Top 5. Ich sage mal ein paar Beispiele. Brasilien ist der zweitgrößte Social Media Market der Welt. Alle haben Handy, mindestens eins, ja, und sind da richtig aktiv. Das geht ab da mit Instagram und TikTok, ich weiß es gar nicht, ja. Und das ist wirklich unglaublich, also das ist eine. Pet Market, Pet ist also die Hunde und Katzen und solche Sachen. Drittgrößter Markt nach USA und China. Beauty Market, das weiß man noch, vielleicht, wenn Sie schon mal in Brasilien waren. Herr Giersch, ist auch Top 2, Top 3, je nach Schätzung. Ne? Also das ist also unglaublich, also das könnt ihr 1000 Beispiele nennen. Also alles, wo, mit anderen Worten, die Brasilianer, also alles kreditfinanziert natürlich, auch wenn sie kein Geld haben, für solche Sachen eine gute Produkte kommen und die deutschen Produkte stehen halt hoch im Kurs, dann finden die nochmal Geld und machen damit, das ist auch noch so ein brasilianisches Ding, man kann alles pro rata, wie sagt man das, mit Installments, ne? Also in Raten sagt man in Deutsch, in Raten zahlen. Ja? Und das ist auch ein typisches brasilianisches Denken, ja, ist ja morgen erst, dann geht man erstmal in Vorleistung und hat dann halt eben Schulden aufgebaut. Und so funktioniert das. Ja? Also es gibt eine sehr konsumfreudige Junge, das ist auch noch vielleicht noch wichtig. Ich weiß nicht, wie du in Ihrem Dorf, in meinem Dorf, Herr Giersch, ja, ist der Altersdurchschnitt eher so mein Alter, ja, fast 50. In Brasilien ist es eben rund 30 oder generell die ganze Region Mercosur ist so, kann man das sagen, sowieso rund 30 jung und sehr weiblich. Also in Brasilien also über 60% Damen, ja, also und junge Damen, die gern konsumieren. Also, Sie haben es begriffen, das ist eine sehr, eine tolle, also das ist natürlich ein toller Absatzmarkt, ne, für alles, was man da an deutsche Qualität anbieten kann. Und die Brasilianer stehen wirklich auf deutsche Qualitätsprodukte. Das muss man mal festhalten. Ne?
Apropos attraktiver Standort. Rödl & Partner hat Standorte São Paulo, Curitiba, Vinhedo und so weiter. Also ich glaube, das sind die drei größeren. Wo leben Sie, wenn ich fragen darf? Und wie, warum und ist schön da?
Ja, also ich wohne wieder in der Betonwüste São Paulo. Leider, ich zähle gleich mal was dazu, bevor ich gewohnt habe, weil das Geschäft zurückgekommen ist. Ich bin vor der Pandemie natürlich da gewesen. Das ist unser Hauptbüro. Wir sitzen Tür an Tür mit der größten Auslandshandelskammer der Region, direkt in so einem deutschen Haus. Wir können Sie uns auch gerne mal besuchen kommen, wenn Sie in Brasilien ist eine gute Anlaufstelle. Da fühlen Sie sich erstmal wohl. Da können Sie auch Deutsch sprechen und dann von da aus schwärmt man aus in einer Großstadtdschungel. Ja, also 20, also ich sage mal so, Sie sind ja aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet wie ich. Sie kennen das, also das ist wie Rhein-Ruhr-Gebiet, ja, nur vertikalisiert, also Hochhäuser wie New York, ja, also, und eine Autobahn ohne Sehenswürdigkeit. Das ist São Paulo, ja. Aber hat einen großen Vorteil, hat natürlich die größte Restaurantmeile der Welt, da lebe ich. Also da gibt es tolle Restaurants. Also ich koch nicht, das ist so typisch São Paulo-Style. Man geht halt morgens in die Bäckerei und dann zur Arbeit und abends geht man in ein schönes Restaurant und da kriegt man alles, was für jeden Geldbeutel aus allen Herrenländern ist. Halt sehr kosmopolitisch, ist eine tolle Stadt, wenn man sich ein bisschen auskennt. Aber keine schöne Stadt, muss man einfach sagen. Das ist in der Pandemie. Als der Lockdown kam, dahin gezogen, wo wir ein Zweitbüro haben. Da leben auch ganz viele deutsche Industrielle und Geschäftsführer. Warum? Da gibt es eine deutsche Schule in Valinhos, Vinhedo, die Ecke. Das ist in einer Campinas-Region. Das ist von der Dynamik. Ich habe ja gesagt, vergleiche das immer ganz gerne. Man kann São Paulo und NRW schon vergleichen. Vom Ballungsraum, das sind die bevölkerungsreichsten Staaten der Region. Also da rede ich auch wieder Mercosur. In der ganzen Region ist das der Ballungsraum. Das ist auch eine wirtschaftliche Powerhouse, so wie das auch hier ist. Also ganz viel Industrie, ne? Und natürlich die bevölkerungsreichste Stadt auch, ne? Ähnlich wie wir das hier im Rhein-Ruhr, würde ich mal als Metropole sehen, Metropolregion, das ist genau das gleiche, São Paulo und zusammengewachsene Stadt, nichts anderes.
Also auch Unternehmer, die da anfangen, Unternehmerinnen, sollten Sao Paulo nicht ganz meiden, wahrscheinlich einfach wichtig als Startpunkt in der Region, oder?
Ist Einfallstor für die ganze Region. Also wenn du auch mal guckst, die meisten sind also São Paulo gilt immer noch als größte, Herr Giersch, Industriestadt Deutschlands außerhalb von Deutschland. Warum? So eine Konstellation, das ist ein Spruch, ja. Also man müsste ja eigentlich längst überholt sein, ne? Wenn man China und alle anderen Märkte wachsen ja stärker. Das wissen wir alle, ja. Aber es gibt eine lange Tradition, eine lange Einwanderungstradition, auch unternehmerisch und auch privat in die Region. Wir haben gerade 200 Jahre Einwanderungsfeier gefeiert. Immer so vor und nach den Weltkriegen war da richtig was los und dann in den 70er Jahren gab es noch einen richtigen Boom, auch industriell. Und das Ganze hat dazu geführt, dass es über 1000 deutsche Unternehmen in diesem Ballungsraum gibt. Das gibt es sonst noch nicht. Das ist also die größte deutsche Industriestadt außerhalb von Deutschland. Das ist wirklich so. Es gibt in China und USA auch Riesenstädte, aber sie sind alle dezentral. Es gibt viele Städte, nicht nur eine große Stadt, die raussteht. Und deshalb ist das so das Einfallstor in die Region. Man sagt mal, weil es der größte Absatzmarkt ist, ne? Und wer das geschafft hat, erfolgreich zu sein, der schwärmt dann aus Richtung Argentinien, zweitgrößten Markt. Vielleicht in Paraguay kann man Zulieferketten bilden, da kann man günstig produzieren oder Outsourcing-Center machen. Da gibt es auch tolle, tolle Möglichkeiten. Günstig Land kaufen, gibt für manche Branchen Autosand. Also manche Branchen besitzen auch Land. Ne? Stellen Sie mal Arzneibranche, ja. Die haben dann eigene Plantagen und so, ne? Um dann die Arzneimittel selber herzustellen. Und natürlich, ne? Und solche Sachen. Uruguay Holding-Standort, aber auch interessant als Privatsitz, ja. Also solche Themen. Also es gibt, also, das weiß nicht, was bekannt ist, es gibt sehr viele deutsche Industrielle, die in Uruguay am Strand, da steht gerade so eine richtig so eine schöne neue Meile da, die am Strand sich da große Grundstücke gekauft haben. Ja. Auch ein bisschen vielleicht als geopolitische Absicherung, ja. Als Plan B für ihre Familie, ja, weit weg vom Schuss, da nochmal vielleicht auch einen Alterssitz zu haben. Ne. Also das ist, also gibt es in allen Ländern gibt's tolle Chancen und genau, lohnt sich, sich mit der Region zu beschäftigen. Ja.
Philipp Klose, Mr. Südamerika, nenne ich es jetzt mal, bei Rödl und Partner, der ganz viele Unternehmen berät, dort Fuß zu fassen und da das Geschäft auszubauen. Vielen, vielen Dank.
Ja, nicht dafür. Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben. War toll dabei zu sein, ja. Klasse.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.